So ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir haben euch etwas vorangekündigt und wollen jetzt damit weitermachen, weil wir schon das Feedback bekommen haben, dass das ganz spannend werden kann. Und jetzt gehen wir quasi, wir haben ja 2025, kurz vor Weihnachten, und jetzt gehen wir einfach mal 13 Jahre zurück und gucken, wie das alles angefangen hat.
Das Drama beginnt, sprich, der Urknall war es für uns.
Wieso der Urknall? Es war nur eine Schwangerschaft.
Für dich eine Schwangerschaft, für mich ein Urknall. Ein Erlebnis nach dem anderen.
Nee, so schlimm war ich gar nicht.
Nein, man hatte ja das Glück, dass man während der Schwangerschaft lange Zeit an zwei verschiedenen Orten gelebt hat. So war das Telefon der einzige Klagometer.
Wie Klagometer? Nein, Schwangere sind nicht so. Nein, so sind wir nicht.
Während der Schwangerschaft konnte man sie ja immer auf die Schwangerschaft abwälzen. Da war mir ja gar nie klar, was das überhaupt für Hintergründe hat, dieses komische Verhalten ständig und dieses Abkapseln.
Ja, nee, es war nicht komisch. Du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist schwanger und dann gucken alle auf diesen Bauch und dann musst du ständig zum Arzt und die wollen dich immer alle anfassen. Ein Autist will sich nicht anfassen lassen. Nein, ich wollte das nicht.
Jetzt sind wir aber schon wieder schon sehr weit weggekommen.
Das ist mir gerade so eingefallen.
Okay. Also, es begann wirklich erst vor 13 Jahren, als es anstand, definitiv zusammenzuleben zu wollen.
Ach so, zu wollen. Das war ein Bedürfnis, nicht ein Wollen.
Für dich war es nicht nur ein Bedürfnis, es war quasi ein Gesetz.
Ja, es ging noch nicht schnell genug.
Nein, man muss sich vorstellen, dass wenn man im sechsten Monat schwanger ist, 800 Kilometer von seinem neuen Wohnort entfernt ist und das Gefühl hat, man muss dann in 2 Besuchstagen am neuen Ort 15 Besichtigungstermine wahrnehmen.
Ja, ich hatte ja noch kein Nest.
Nee, der Nestbau, der gestaltete sich anfänglich sehr, sehr schwierig, weil nach dem 14. Objekt hatte ich die Schnauze so voll, dass ich eigentlich die ganze Übung für diese Tage abbrechen wollte.
Ja, aber es war doch denn das 15. und ich hatte doch wieder recht.
Ja, und zu diesem Zeitpunkt und auch noch lange Zeit später hatte ich bis gar keine Ahnung von einem Asperger-Autismus, überhaupt groß von einem Autismus, sondern wurde hier einfach mal ins kalte Wasser geworfen.
Nee, ins kalte Wasser geworfen wurdest du nicht. Du hast ja die gleichen Macken. Also du hast auch Macken. Nicht vielleicht die gleichen, aber... Du bist auch ein Autist. Du bist nur anders. Du bist so, du hast irgendwie gelernt, dich anzupassen, was ich halt nicht direkt kann.
Ja, aber ich wusste ja zu diesem Zeitpunkt nicht, dass ich anders bin. Ich wusste, dass ich ein bisschen speziell bin. Das schon seit meiner Kindheit. Aber bewusst wurde es mir ja erst 13 Jahre später.
Naja, lieber spät als nie, ne?
Naja, was Ärzte so alles herausfinden können.
Ja. Jetzt schweifst du aber total ab, weil wir sind ja eigentlich 13 Jahre zurück.
Ja, und dann begann natürlich das große, große Umziehen. Das heißt, für mich war das so quasi im Kopf abgespielt, jetzt wird tagelang gepackt, jetzt probiert man irgendwie alles einzutüten und dann kam ich an das alte Heimatort von meiner geliebten Frau und erlebte einen Schock.
Nee, wir haben nur gepackt.
Es war nicht nur gepackt. Man kann sich das nicht vorstellen. Wenn alles schön kistenweise in Reihe und Glied dasteht, angeschrieben auf jeder Kiste und das noch mit einer Inventarliste dazu abgedeckt. Unglaublich schön natürlich, dass ich nichts mehr tun musste, außer die Kisten schön der Reihenfolge nach ins Umzugsauto zu stapeln.
Ja, aber da hat sich ja wieder gezeigt, selbst das war ein Problem. Du kannst nicht richtig Tetris spielen in echt.
Wird schwierig, wenn man natürlich ein mathematisches Raumwunder neben sich hat, das eigentlich den ganzen Umzugswagen schon beim Packen ausgemessen hat.
Ja, macht man doch so, oder? Also ich muss doch wissen, in welche Ecke wo verstaut wird, damit es A nicht kaputt geht, B ich es wiederfinde und es Raum für Raum zuordnen kann.
Na gut, die Übung ging ja relativ schnell. Ich dachte mir, da sind wir einen Tag lang beschäftigt mit Packen. Nach 3 Stunden waren wir so weit, dass wir den langen Weg, die 800 Kilometer, von einer Seite des Landes zur anderen Seite unter die Räder nehmen konnten.
Stopp!
Nicht zu vergessen.
Du musst ja noch dazu sagen, dass die Schwangere den Sprinter, den man gemietet hat, hochlang aus der Einfahrt ausparken musste, die nur 5 Meter breit ist, weil du das nicht konntest.
Es lag wahrscheinlich zu wenig Schnee für mich. Darum ging es nicht so glatt.
Ja.
Aber der Schnee, der würde uns vor allem auf dem Weg in die neue Heimat einholen. Man stelle sich vor, einen Monat vor der Geburt. 800 Kilometer weit weg vom neuen Zuhause. Das ganze Mobiliar hinten drin. Und auf der Autobahn liegt Minimum 30 Zentimeter Schnee. 500 Kilometer lang.
Ja, und du musst dazu sagen, ich musste jede Stunde aufs Klo.
Das kam dazu. Und dann immer noch der Drang. Fahr, wir müssen in unser neues Zuhause. Ich muss einrichten.
Ja, na, ich muss ja zumindest in meinem Bett schlafen können. Und wenn wir da erst nachts um 10 ankommen, ist da ziemlich schlecht. Hunger, Durst, kalt, Klo, langweilig, blöd.
Also wie ihr euch vorstellen könnt, sind wir natürlich gut angekommen. Und auch das Bett stand an dieser Nacht fix fertig im Schlafzimmer.
Es stand nur nichts anderes. Hauptsache, wir hatten ein Bett.
So ging die Reise eigentlich sehr gut zu Ende. Außer, dass am Tag darauf es nicht hieß, ein bisschen auszuruhen nach dieser langen, stressigen Fahrt, sondern es musste eingerichtet werden. Und es musste innerhalb von 24 Stunden alles eingerichtet werden.
Naja, weil sonst ist es doch alt. Also ich wohne ja da, ich habe da geschlafen, also muss es auch schick sein.
Auch das haben wir hingebracht. Und das alles einen Monat vor der Geburt.
Ja, ging gut. Bis zum, sagen wir mal, 8. Dezember. Da quengelte das Knirpsenkind, also Alltagswahnsinn Junior. Und es war mein Geburtstag. Und deswegen habe ich halt immer gesagt, nicht heute. Du kriegst nie Geschenke. Niemals in deinem Leben kriegst du Geschenke, wenn du heute auf die Welt möchtest.
Sie ließen uns dann noch 2 Tage Zeit. Und dann war es aber wirklich soweit. Auch der letzte Arzt meinte, jetzt drängt's.
Ja toll, jetzt drängt's. Es war ein geplanter Kaiserschnitt, weil ich das gesundheitlich auch nicht anders kann. War mir ganz lieb. Für einen Autisten. Steril, sauber, ordentlich, zeitlich begrenzt, wunderbar. Also hieß es am Abend davor, ab ins Krankenhaus. Die Nacht im Krankenhaus war ziemlich nervig. Man schläft nicht wie zu Hause, man ist ein bisschen aufgeregt, man überlegt, will ich das jetzt? Wie ist das ab morgen? Was passiert da überhaupt? Und dann, ja, schläft man irgendwann ein und dann war der nächste Morgen.
Und schon war ich auch schon wieder da. Ich durfte sogar dabei sein. Also ich dachte, ich wäre dabei. Aber dies ging nicht lange gut. Ich hatte relativ schnell Kontakt im Kaffeeraum.
Naja, du musst das verstehen. Also ich glaube, die Schwester war daran schuld. Du bist da, kriegst eine Narkose. Der Arzt, völlig tiefenentspannt, sagt, wir kriegen das hin. Und dann kommt jemand, ein fremder Mensch, und fässt dir immer ins Gesicht. Geht's ihm gut? Geht's ihm gut? Nein, fass mich nicht an, mir geht's nicht gut. Aber mein Mann daneben, der liegt auf dem Fußboden. Vielleicht sollten Sie dem mal helfen.
Und umgehend wurde mir geholfen. Ich wurde ins Kaffeezimmer geführt, mir wurde Kaffee eingeflößt. Und dann nach gar nicht langer Zeit wurde mir gesagt, Sie können jetzt zurück, Sie sind jetzt Papa.
Ja, und dann war da so ein kleines Wesen. Also man kriegt davon nicht so wirklich viel mit, weil das ist echt so aufregend und so spannend. Und dann guckt dich da irgendwas rosafarbenes an, schreit dich an und du findest halt ganz toll.
Naja, eben. Das mit, ja, wenn es halt noch ein bisschen viel Blut hat und da kriegt mich halt relativ schnell weg. Auf alle Fälle alles gut überstanden und wir wollten natürlich direkt zurück auf unsere Zimmer, respektive aufs Zimmer von unserem neuen Erdankömmling und meiner Frau.
Ja, ich war auf dem Zimmer und irgendwie so nach einer halben Stunde wird man nervös und fragt, wo ist denn das Kind? Kann ich denn mal sehen? Ist doch meins.
Die Suche fing an. Das Kind war definitiv nicht mehr da. So brutal, wie es klingt. Mir wurde dann von einer Stationsärztin gesagt, na, der Junge hatte bei Geburt so tiefen Puls und die lebenserhaltenden Maßnahmen müssten überprüft werden. Und darum sei er ins Kinderspital verlegt worden vor einer Stunde.
Und dann ging der Stress los. Als jetzt gerade erkorene Löwenmutter wird man natürlich völlig hysterisch. Ich glaube, ich habe die Ärzte und die Schwester angeschrien. Ich will sofort zu meinem Kind. Naja, aber Sie wurden ja gerade operiert. Das ist mir scheißegal. Na, aber Ihre Beine ist mir auch scheißegal. Ich laufe ja da nicht selber hin. Da muss mich irgendwer hinfahren. Jedenfalls wurde denn auf Drängen und Machen und Tun ein Krankentransport organisiert. Und der Fahrer war total lieb. Der hat gesagt, wir bringen Sie dahin. Und wenn wir 3 Stunden für die 20 Kilometer brauchen, wir bringen Sie dahin. Sie sehen heute noch Ihr Kind.
Das Gute war ja, dass ich nicht operiert wurde. Da haben wir Männer ja Glück. Also konnte ich bereits frühzeitig in mein Auto springen und die 20 Minuten entfernte Klinik anfahren. Und siehe da, da lag er. Eigentlich sehr zufrieden, überall ein bisschen mit Schläuchen versehen. Und niemand konnte mir so genau sagen, warum er überhaupt hier auf der Kinder- sprich Neugeborenen Intensivstation liegt. Auskunft habe ich keine gekriegt. Stattdessen wurde mir natürlich glücklicherweise mein Kind in die Arme gelegt mit dem Satz, er hat Hunger, bitte füttern Sie ihn jetzt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war mit Freude und es war schön, doch umgehend musste ich natürlich zum Telefon greifen und meine bessere Hälfte darüber informieren, dass unser Kind bereits schon Hunger hatte.
Ja, und ich saß da und hatte immer noch kein Auto, was mich da hinfährt. So, nachdem ich mich dann beim Oberarzt beschwert habe, wurde ein Transport organisiert. Ich habe das sogar unterschrieben, weil die Beine waren ja irgendwie immer noch taub. Also, wenn du nicht laufen kannst, das ist ganz furchtbar. Jedenfalls kam dann irgendwie 10 Minuten ein Krankentransport und der Fahrer, ganz ehrlich, der war so cool, der sagte, ich bin seit 3 Monaten Papa, ich verstehe Sie total, wir fahren dahin und wenn wir Stunden brauchen, wir nehmen extra Schmerzmittel mit, aber wir kommen da an, Sie sehen heute noch Ihr Kind. Und er hat Wort gehalten. Also wir haben wirklich für diese 20 Kilometer 1,5 Stunden gebraucht, weil es war irgendwie eine Buckelpiste, Berg- und Talfahrt, aber wir kamen da an. Und der ist mit mir, mit diesem mobilen Krankenbetttransport-Vehikel, nennen wir das mal so, vor die Kinderintensivstation gefahren, hat geklingelt. Die Schwester meinte, es ist keine Besuchszeit mehr. Er sagte, es ist mir ganz ehrlich wirklich völlig egal, das ist eine junge Mama, die hat ihr Kind noch nicht im Arm gehabt, die will das jetzt sehen.
Und es hat geklappt. Wir haben dann uns damit abfinden müssen, dass 1 Woche Intensivstation geplant waren und auch durchgezogen wurden. Obschon uns bis 2 Tage vor Entlassung gar nie richtig gesagt wurde, was denn das Problem ist an der ganzen Sache.
Doch, kannst du dich erinnern? Die Oberärztin, die kam aus Berlin und als sie festgestellt hat, dass wir ursprünglich auch aus Berlin sind, hat die wirklich, die war so lieb, die hat uns in den Arm genommen und meinte, wisst ihr, der hat so niedrigen Puls, wir haben den in der Nacht geweckt. Und ich bin dann mal auf die Idee gekommen, zu fragen, wie ist denn so der Blutdruck und der Puls bei den Eltern, weil vielleicht ist das bei dem Kind normal. Der war rosig, der hat gequietscht, der hat durchgeschlafen. Die haben den geweckt, weil der geschlafen hat, um zu gucken, ob das Kind noch lebt, weil der Puls zu tief war. Aber ich fand, der war fertig. Warum sollten wir da bleiben?
Gut, wir durften dann wirklich nach 6 Tagen, glaube ich, Frau und Kind mit nach Hause nehmen. Und natürlich gut unterstützt durch die Hebamme, die wir schon vor der Geburt auserkoren hatten.
Ja, die war toll. Die kam gleich am ersten Tag, als wir zu Hause waren, weil es war so aufregend. Keiner von uns wollte irgendwie schlafen gehen. Ist ständig losgerannt, um zu gucken, schläft der, hat mit der, der war so ruhig.
Es war natürlich völlig ungewohnt. Und wenn man eigentlich ein Leben gewohnt ist, das völlig strukturiert und tagesdurch geplant ist, läuft man da schon öfters gegen eine Wand.
Naja, nicht gegen eine Wand, sondern gegen ein Kinderbett, völlig übermüdet.
Aber ich denke, da ging es nicht nur uns so. Das geht sicher vielen Eltern so. Das ist nicht nur autistenspezifisch. Wobei, wie kann man denn bei einem 2, 3, 4 Wochen alten Kind bereits schon sagen, was sich da drin versteckt?
Naja, aber es gab, also wenn man jetzt so überlegt, 13 Jahre später, es gab schon Anzeichen. Also den hast du hingelegt. Der hat durchgeschlafen. Den musstest du wecken zum Essen. Und wenn du hier andere Eltern siehst, die jetzt gerade Kinder hatten oder die halt da auch Neugeborene hatten, alle 2 Stunden. Die hatten Augenringe wie so ein Panda. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen.
Nein, es war wirklich schön. Wir durften fast jede Nacht durchschlafen. Und wenn mal nicht, dann war es maximal ein bis zweimal, wo er uns quasi in unserer Ruhe gestört hat oder wir ihn in seiner, weil wir nicht wussten, lebt es noch, hat es Hunger, will es irgendwas, warum ist es so ruhig?
Ja, und von Anfang an, also der wollte relativ, nicht relativ, der hatte schon von klein an, von meine Tag 1, einen ganz starken Willen, was er will, was er nicht will. Ich meine, der hat ja beschlossen, er ist ein Flaschenkind, weil das einfach bequemer ist. Die Hebamme hat sich total kaputt gelacht, wie faul der ist.
War für uns natürlich relativ erstaunlich, weil wir ja alles andere kannten. Aber im Nachhinein gesehen und auch nach Erzählungen Jahre später durch unser Kind, dass er das da schon bewusst nicht wollte, weil er das einfach nicht gut fand.
Ja, toll. Also kann mir mal erklären, ich kann mich an die Zeit nicht erinnern, wo von 0 bis 3 irgendwie, ich weiß nicht, ob ich irgendwas bewusst wollte oder nicht, aber der wusste bewusst, nee, finde ich ganz doof, will ich, nee, mach anders. Ich meine, ja, der Bauplan bei so einem Kind, bei jedem Kind, der ist fertig mit dem Tag der Geburt. Nee, eigentlich schon vorher. Die haben einen Plan. Da ist genetisch was angelegt und die wissen ganz genau, das will ich, das will ich nicht, das mag ich. Bei unserem war zum Beispiel so, baden am Anfang mit der Hebamme. Ey, die hat sich so eine Mühe gegeben, aber es war so kompliziert. Der hat das Wasser gehasst wie die Pest, aber danach eincremen. Das war toll, da hat's gequietscht.
Ja, bis dann die Wände kamen quasi und er nicht mehr aus der Badewanne rauszunehmen.
Ist wahr.
Wahr. Aber das mit dem Eincremen hat sich noch wenigstens lange Jahre hingehalten. Da hatte er lange Spaß dran, obschon ja das relativ schwierig zu akzeptieren war für ihn.
Naja, aber wir sind ja jetzt, wir waren das erste Mal in der Badewanne. Der wunderschöne Bauchnabel wurde super gepflegt, das ist ein Luxusexemplar heutzutage. Aber auch das war kompliziert, weil er wollte sich da nicht anfassen lassen. Und dann ging es um die Kleidung. Find mal das richtige Material. Es kratzt, es piekt. Du siehst ihm schon an, du ziehst ihm die Socken an und es quengelt, weil die sind doof. Und vielleicht hat auch die Farbe nicht gepasst.
Das war meistens das Problem. Wenn endlich mal ein Set komplett gewesen wäre, dann kam der Einwand. Und wir haben festgestellt, dass wir unser Kind schon relativ früh seine Kleider selber aussuchen lassen mussten.
Ja, wie die Plüschtiere. Es gab das besondere Plüschtier, das hat man angefasst, das nächste hat man geworfen, obwohl man noch gar nicht richtig werfen konnte. Es war völlig faszinierend, aber das fällt erst im Nachhinein auf. Ja, und so vergingen ein paar Monate. Wir stellten fest, der konnte sich unheimlich toll unter so einem Mobili selber beschäftigen. Den konntest du stundenlang liegen lassen. Es hat gequietscht, es hat sich gefreut. Und wenn du dir überlegst, du legst unter so einem Ding und du siehst eigentlich nur das Unterteil von so einem Tier, ich weiß ja auch gerade nicht.
Er konnte sich auf alle Fälle sehr gut stundenlang selber beschäftigen. Und wenn ich das unter Bekannten erzählt habe, hieß es immer, ja, ja, das ist normal, das ist nichts Besonderes. Aber wie besonders, dass es überhaupt sein soll, das haben wir ja Jahre später erst richtig so geschnallt.
Ja, am Anfang war das wirklich so. Du bist Neueltern, das ist alles ganz spannend. Es gibt irgendwelche Krabbelgruppen, die dir angeboten werden. Es gibt einen Kinderarzt und ich fand unseren Kinderarzt so toll. Also wir Eltern hatten Angst vor dem. Die Kinder haben den geliebt, aber der hat auf Details geachtet. Und der hat schon ganz früh bei den U-Untersuchungen gesagt, oh Mensch, der ist aber ziemlich flott in seiner Entwicklung. Ich meine, der hat immer 4 Zähne auf einmal gekriegt.
Das ging ja noch mit 14 auf einmal. Da wartet man monatelang darauf, dass das Kind vielleicht probiert, am Boden entlang sich zu hangeln, quasi zu robben und dann das.
Ja, also an den Tag erinnere ich mich noch richtig. Ich stand irgendwie in der Küche, der war 9,5 Monate alt. Wir haben einen Kuchen gebacken, weil Besuch kommen sollte. Und auf einmal steht der hinter mir. Und ich habe mich wirklich 5 Minuten lang umgedreht und gesagt, stopp, falsch. Warum stehst du? Du musst krabbeln. Du kannst noch nicht laufen. Und der freute sich total.
Und von da an war nichts mehr irgendwo sicher. Denn er lief von Schrank zu Schrank, von Halterung zu Halterung, und quietschte dabei friedlich, fröhlich vor sich hin.
Ja, und da muss man dazu sagen, wir haben über 2 Etagen gewohnt. Mit einem Treppenhaus war zu dem Zeitpunkt für uns überhaupt noch nicht wichtig, war zu sicher. Also hat er von Oma und Opa so ein Rennauto, so ein Laufwagen gekriegt. Und natürlich haben wir den im Sturzhelm aufgesetzt, weil das Kind lief nicht, es rannte.
Und zwar stundenlang rannte es durch das ganze obere Stockwerk. Und hätten wir nicht auch noch einen Fahrradhelm aufgesetzt, wären manche Beule mehr dazugekommen.
Naja, aber die fand er ja lustig. Und dann war halt irgendwann, ja, es stand der erste Geburtstag an, es kündigte sich ganz viel Besuch an. Und das war für mich eigentlich persönlich ein Problem, weil das waren wieder Menschen. Du musst was organisieren. Du bist aus deinem Tagesrhythmus. Kannst du das verstehen?
Jetzt kann ich es verstehen. Da, als es quasi passierte, war es für mich relativ schwierig zu akzeptieren und zu merken, dass mein Kind wie auch meine Partnerin eigentlich einen völligen Stress in sich hatten und überhaupt nicht ruhig sein konnten, während so viele Menschen, die eigentlich ja nur Fröhlichkeit bringen wollten, erschienen sind.
Ja, das hat unseren Tagesrhythmus auseinandergebracht. Jetzt überleg mal, Alltagswahnsinn Junior. 5,5 Monate, okay, Milch reicht nicht mehr, es ist quengelig, es ist nervig. Wir fangen mal an mit Brei. Die Hebamme sagte, macht mal irgendwas Leichtes, Kartoffel, Mohrrübe, Kürbis, Pastinake, irgend sowas und bietet ihm das mal an. Weißt du noch, wie der Tag war?
So genau erinnern mag ich mich nicht daran. Ich weiß nur noch, ich habe damit gerechnet, jetzt geht die Küche unter, jetzt gibt es sicher eine Sauerei.
Nee, und die gab's halt nicht. Der hat in seinem Stuhl gesessen, du hast einen Löffel genommen mit dem Essen und der hat penibelst aufgepasst, dass nirgendwo irgendwas klebt. Der hat nicht mal die Finger benutzt.
Ich sage immer nur ein Beispiel. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das Spaghetti Bolognese isst, ohne irgendeinen roten Tupfer im Gesicht zu haben.
Der ist wie Eis essen. Man kann das nicht aus der Schlecktüte essen. Das ist, er hat schon immer das Eis in einem Becher, ganz bewusst schon von klein an, mit einem Löffel. Penibelst. Und wehe, es fehlten Servietten.
Dann lieber auf den Keks unten am Eis verzichten, aber dafür mit einem sauberen Gesicht wieder weiterstrahlen zu können.
Ja. Und so war es bis zu seinem kurz vor seinem ersten Geburtstag. Oma und Opa waren da. Sie haben alles Mögliche probiert, aber der hat einfach nicht mit den Fingern gegessen.
Nee, Messer und Gabel, das war schon relativ früh sein Hobby. Auch der Löffel, den er heute noch öfters braucht, den er ist nicht wegzudenken aus seinen Essgewohnheiten.
Ja, und so stand kurz der erste Geburtstag an. So ein kleines Kind, so ein Baby, ist quasi gelaufen, hat die ersten vernünftigen Worte gesprochen, hat sich selber beschäftigt, was für viele ganz untypisch ist. Und deswegen wollen wir euch in der nächsten Folge quasi damit abholen, wie läuft denn so ein Geburtstag ab? Was passiert denn da mit einem Menschen? Und was macht es mit einem auch danach? Und so freut euch schon mal auf die nächste Folge, wo wir euch mal schildern, wie ist denn der Geburtstag jetzt wirklich gewesen? Und danach kam auch noch Weihnachten. Bis zum nächsten Mal.